die Kirche damit nicht eingelenkt?
Nee, das ist kein Gegensatz. Wir haben da gesagt, dass wir das in einem geordneten Verfahren machen wollen. Und ich glaube, da hat die Öffentlichkeit auch ein Anrecht drauf. Denn Kirche sichert damit ja auch eine gewisse öffentliche Grundversorgung. Und wenn es da zu Abbau kommt und zu Brüchen und zu Problemen, dann muss man sich mit den Partnern abstimmen. Das gehört sich einfach so. Und das ist auch Ausdruck einer verantwortlichen Planung. Dass wir aber der Öffentlichkeit sehr deutlich gegenüber signalisieren, der Trägeranteil muss gesenkt werden, damit wir unser Engagement durchhalten können, ist eigentlich eine gute Ergänzung des Ganzen. Denn wir sagen damit ja das Signal, wir bleiben in der Verantwortung und wir können nur das Maß der Verantwortung nur aufrechterhalten, wenn die Belastung geringer wird, weil auch unsere Fähigkeiten, unsere Kräfte geringer werden. Und dadurch, dass die Belastung geringer wird, können wir dasselbe Maß an Verantwortlichkeit aufrechterhalten. Das ist das Signal. Und ich hoffe, das wird auch so positiv gesehen und aufgenommen und nicht nur als eine freche Forderung von Kirche wieder nach mehr Geld verstanden. Denn das ist es nicht. Wir sind die einzigen, die Kirchen, die nicht unerhebliches Geld einsetzen im Kindergartenbereich. Das muss man sich mal klar machen. Wir setzen 55 Millionen Euro ein. Das ist mehr, als wir für alle landeskirchlichen Aufgaben ausgeben. Wir geben also mehr für die Kindergärten aus, als für alle übrigen landeskirchlichen Aufgaben. Das muss man sich mal klar machen, was das für eine gewaltige Kraftanstrengung ist. Das ist nicht nichts. Andere Träger kommen diese Arbeit zu 100% oder sogar noch mehr finanziert, wenn sie noch einen Verwaltungskostenanteil bekommen. Also das muss man auch mal deutlich machen. Und ich denke, die Politik wäre gut beraten, wenn sie uns weiter instand setzen würde durch ein doch sehr moderates, vielleicht auch mehrschrittiges Vorgehen, damit wir als Partner erhalten bleiben.
Aus Sicht des Landes ist es ja so, dass die Kirchen im Grunde nur sehr schonend an den zwingenden Sparmaßnahmen beteiligt werden.
Ja, natürlich haben wir Verständnis fürs Land, weil es weniger wird. Aber was das Land an Finanzen hat und was die Kirche an Finanzen hat, das können wir wirklich nicht vergleichen. Das ist wirklich David gegen Goliath, wobei wir noch weniger sind als David in Relation zu der Finanzmasse, die uns da gegenübersteht. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Und aus diesem Grunde, bei allem Verständnis, das wir haben, möchten wir nur darauf aufmerksam machen, wenn wir als Träger in dem Geschäft bleiben sollen, und zwar in dem Umfang, der bisher da ist, wenn das gewünscht ist, dann helft uns. Erstens. Zweitens. Achtung, liebe Politik, in dem Moment, wo ihr die anderen freien Träger mit Ausnahme der Kirchen zu 100% fördert, heißt das für die Zukunft, es haben nur noch die Entwicklungsmöglichkeiten, die nicht Kirchen sind. Wir sind da nur in der Situation, dass wir zurückfahren müssen, weil unsere Eigenmittel weniger werden.
Ist das eigentlich Ziel des Landes? Die Kirchen also
wenn man's böswillig,
wie beschädigt ist das Verhältnis zwischen Land Nordrhein-Westfalen und den Kirchen?
Nee, man kann da nicht von einer grundsätzlichen Beschädigung ausgehen. Überhaupt nicht. Aber ich werbe für diese Sicht der Dinge, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das Land eine gegen die Kirchen gerichtete, also bewusst gegen die Kirchen gerichtete Politik betreibt. Und deshalb mache ich ja auf diese Konsequenzen aufmerksam und auch auf diese mögliche Sichtweise, damit die Landesregierung auch Verständnis für diese Betrachtung gewinnt.
Ist das eine Situation, die jetzt nur Nordrhein-Westfalen betrifft? Wie sieht es in den anderen Bundesländern aus?
Da sieht es vergleichbar aus, wobei man sagen kann, dass im Bereich von Nordrhein-Westfalen wir im Grundsatz günstige Voraussetzungen haben. In anderen Bundesländern zahlt das Land relativ gesehen weniger als das Land NRW. Also da kann man nicht klagen. Im Verhältnis zu den anderen Bundesländern sieht Nordrhein-Westfalen gut aus und sah es auch immer gut aus. In Rheinland-Pfalz hat die dortige Landesregierung nach Gesprächen mit uns das finanzielle Engagement für die Kindergärten nochmal aufgestockt. Das erlebt man dann im Moment wirklich völlig anders. Und in Hessen ist die Finanzierung ganz schlecht in Relation zu dem, was in NRW geleistet wird.
Da gehen die Trägeranteile bis zu 39-40%?
Ja, aber insgesamt gilt das in der Tat für alle Bundesländer.
Was können Sie im Moment tun politisch, außer über die Medien die Forderung 10% zu tragen können. Was können Sie sonst politisch tun, um die Forderung auch durchzusetzen?
Tja. Wir haben unseren Beauftragten, die Beauftragten bei den Landesregierungen, die die entsprechenden Gespräche führen. Wir haben unsere eigenen Dezernentinnen und Dezernenten, die auch mit den Fachleuten in den Ministerien im Gespräch sind. Wir führen Gespräche mit dem Kabinett und auch mit den Fraktionen, um zu werben. Aber der wesentliche Punkt ist immer, sozusagen, nach welcher Philosophie betrachten wir das Ganze? Das ist der wesentliche Punkt. Und um den müssen wir immer neu kämpfen. Und lassen Sie sich das nochmal anders sagen. Wenn man sagt, 55 Millionen, und diese Zahl in Relation setzt zu dem gesamten Kirchensteueraufkommen, dann ist das mehr als 10% des Kirchensteueraufkommens, das für die Kindergartenarbeit ausgeben. Wenn der Staat von seinem Steueraufkommen 10% für die Kindergärten ausgeben würde, bräuchten wir überhaupt nicht mehr zu diskutieren, hätte man null Finanzierungsprobleme. Das auch mal so deutlich zu machen.
Und wie sieht es aus auf Seiten der Kirchengemeinden? Gibt es da von Seiten der Landeskirche Forderungen, dass kooperiert wird, dass da auch betriebswirtschaftlicher gedacht wird, oder lassen Sie die Gemeinden im Regen stehen, die sollen damit zurechtkommen?
Also wir lassen die Gemeinden natürlich nicht im Regen stehen, aber wir treten auch nicht fordernd den Gemeinden gegenüber auf, denn wir haben gut reden. Am Ende müssen es die Gemeinden hinkriegen und finanzieren und mit dem Personal sprechen und mit den Eltern sprechen. Da haben wir gut reden in Düsseldorf. Die Gemeinden müssen es austragen. Deshalb bin ich sehr zurückhaltend mit Forderungen, sondern ich versuche zu erklären und ich versuche einzuladen. Aber Sie haben natürlich die Punkte benannt, die jetzt auf unserer Seite nochmal der genaueren Betrachtung bedürfen. Und ein Punkt ist, wie kooperationsfähig sind wir eigentlich über die Grenzen der Kirchengemeinden hinaus? Ich habe ein Extrembeispiel gehört. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Da ist es so, in einer Gemeinde muss eine Gruppe geschlossen werden, dadurch sucht eine Erzieherin einen Arbeitsplatz. In einer anderen Gemeinde, nämlich in der Nachbargemeinde, im selben Kirchenkreis, ist die Stelle einer Erzieherin zu besetzen. Glauben Sie mal nicht, dass es möglich war, da zu sagen, so, wir helfen uns gegenseitig. Da hieß es dann, das geht uns überhaupt nichts an, wir schreiben aus, sie kann sich ja bewerben. Also dieser Sinn für Zusammengehörigkeit und das gemeinsame Übernehmen von Verantwortung, da würde ich mir eine weitere Entwicklung, eine weitere Stärkung wünschen, obwohl das sich auch positiv an vielen Stellen, sicher ein Extrembeispiel. Also, das heißt, dass wir Arbeitsplätze, Finanzen, Baubedarf, all dieses in einem definierten Rahmen, da bietet sich eigentlich immer ein Kirchenkreis als ein solcher Rahmen an, als eine gemeinschaftliche Verantwortung betrachten. Und dann kann man ja in ganz unterschiedlichen Rechtsformen die Wahrnehmung dieser gemeinsamen Verantwortlichkeit verabreden. Aber darum würde ich sehr bitten und dazu würde ich Mut machen, dass dies auch geschieht.
Ein anderes Thema der Synode ist die missionarische Volkskirche. Sie haben selber gesagt, Mission, das hat auch noch immer einen negativen Beigeschmack. Ich denke, Volkskirche ist ein Insiderbegriff. Eigentlich zwei problematische Begriffe. Wie soll das zusammen was Gutes geben?
Ja, ich habe in meinem Bericht ja schon einiges dazu gesagt. Normalerweise würde man sagen, da ist sogar eine Spannung zwischen den beiden Begriffen. Entweder gibt es Volkskirche oder ist missionarisch. Aber beides zusammen geht eigentlich nicht. Erstens, der Begriff missionarische Volkskirche, meine ich, hat ein paar Chancen. Er ist nicht festgelegt in dieser Kombination auf einen bestimmten Frömmigkeitsstil oder Frömmigkeitstyp. Damit würde man normalerweise missionarisch verbinden, also pietistisch, erwecklich, evangelikal. In der Verbindung zu Volkskirche wird deutlich, Elemente, die uns da begegnen, brauchen alle. Und diese Elemente sind, ich sollte in der Lage sein, meinen Glauben auch zu leben, also Formen der Frömmigkeit auch zu entwickeln. Das müssen nicht die pietistischen sein, aber es müssen Formen der Frömmigkeit sein. Zweitens, ich sollte in der Lage sein, über meinen Glauben zu sprechen, ihn zu erklären. Drittens, ich sollte in der Lage sein, bei meinem Glauben ich zu sagen, also ich meine, ich glaube. Das ist was anderes als eine religiöse Ansicht, die man mal so oder auch mit der ganz anders haben kann. Das ist eine Prägung der Persönlichkeit, das ist ein ganzer Existenzvollzug, und der alles umfasst. Das Denken, das Bekennen, das Lobpreisen, das Klagen und auch das Tun. Das gehört auch dazu. Also diese Elemente sind mir wichtig, denn wir brauchen lebendige Kraftquellen für unser Leben, sonst erlahmen wir und sonst brennen wir aus. Das ist das, was ich sozusagen mit dem Begriff missionarisch andeuten will. Auch übrigens eine Frömmigkeit, die zum Glauben einlädt und auch zur Sozialform des Glaubens, nämlich zum gemeinsamen Glauben in einer Kirchengemeinde. Das gehört durchaus zusammen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist Volkskirche. Mit Volkskirche ist natürlich gemeint das Evangelium von der freien Gnade Gottes auszurichten an alles Volk. Das heißt, uns nicht zu beschränken auf einen bestimmten Bildungstyp, auf eine bestimmte soziale Schicht, auf eine bestimmte Art intellektueller Begegnung, sondern wirklich Wege suchen, um alle Menschen anzusprechen, um auch nah bei allen Menschen zu sein. Das heißt, mit dem Begriff Volkskirche schwingt mit, die Breite der Gesellschaft wahrzunehmen und ernst zu nehmen und sich auf diese unterschiedlichen Formen der Breite der Gesellschaft auch in den Kommunikationsformen einzulassen. Dazu gehört auch die diakonische Verantwortung, also die sozialpolitische Verantwortung. Dazu gehört auch die politische Verantwortung überhaupt, dass wir auch durchbuchstabieren, was denn die Begriffe Gerechtigkeit und Frieden, die uns hier biblisch vorgegeben sind. Frieden ist eine Frucht der Gerechtigkeit, sagt Jesaja, und wir finden in dieser Tradition bei Jesus Ähnliches. Was also Gerechtigkeit und Frieden in einer Gesellschaft und für das Zusammenleben der Völker konkret bedeutet. Auf die Begriffe kann man sich immer schnell einigen, aber was sie dann konkret bedeutet, das ist die spannende Frage. Also da diese Aufgabe verbindet sich damit. Und wenn Sie das so hören, dann bringen die beiden Begriffe etwas zusammen, was sehr rheinisch ist. Der Peter Bayer hat das mal gesagt, im Rheinland gehört missionarischer Prozess und konziliarer Prozess zusammen. Und so sehe ich das auch.
Wie kann das Programm Traditionsabbruch, Säkularisierung, Individualisierung stoppen?
Tja, also ich weiß nicht, wir in der Lage sind, sozusagen gesellschaftliche Entwicklungen und Trends zu stoppen. Aber ich habe den Eindruck, ich weiß auch nicht, ob das unser strategisches Ziel sein sollte, dass wir auftreten wie eine Firma oder wie eine Werbefirma oder sowas. Ich glaube, die Kirche hat ihre eigene Sprachform und ihre eigene Lebensform. Und wenn sie der treu ist, ist sie gut beraten. Also das will ich erstmal so grundsätzlich dazu sagen. Wir sind was anderes als eine Partei oder eine Gewerkschaft oder ein Interessenverband der Industrie oder was auch immer. Wir sind Kirche. Und haben von daher unsere eigenen Formen. Und ich glaube, die Menschen erwarten auch genau diese eigenen Formen. Da sind wir auch nicht erkennbar. So, jetzt nochmal zu der Frage. Ich setze darauf, dass Menschen für sich selber entdecken, dass auch sie Quellen brauchen, aus denen heraus sie leben. Und diese Quellen, aus denen sie heraus erleben, ist was völlig anderes als Geiz ist geil oder Konsum. Geiz ist geil ist ja sozusagen die öffentliche Zerstörung von Werten, die wir für das Zusammenleben unserer Gesellschaft gebrauchen, durch die Wirtschaft. Muss man mal ganz klar, hart und deutlich so sagen. Worum es mir geht, war zu sagen, Menschen entdecken, dass sie aus Kraftquellen heraus leben, die ihrer Seele gut tun, ihrem Gefühl gut tun, die ihnen Orientierung vermitteln für ein Zusammenleben, das dann eben nicht in Konflikt oder Krieg, kalt oder heiß oder wo auch immer ausartet, sondern das hilft, immer Wege neu zum anderen zu finden, Wege der Verständigung. So. Und dass sie in diesem Ganzen auch begreifen, so wie wir im menschlichen Leben alle Beziehungen brauchen. Keiner von uns kann alleine leben. Leben geht nur in Beziehung. So gibt es eine Grundbeziehung für Leben überhaupt, und das ist die Liebe Gottes. So wie die Liebe zwischen Menschen die Grundbeziehung dafür ist, dass Leben überhaupt weitergegeben werden kann, ist die Grundbeziehung für Leben überhaupt die Beziehung zwischen, die Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch.
Jetzt muss ich nochmal auf das volkskirchlich-missionarische zurück. Es klingt schon so ein bisschen, als ob wir jetzt da ein Leitbild für die Rheinische Kirche haben, was von Ihnen, von der Kirchenleitung vorgegeben wird. Glauben Sie, dass das die Synode, die Gemeinden da mitgehen können, dass das wirklich was ist, was alle tragen können? Ist das überhaupt ein Leitbild oder einfach nur eine Idee?
Also Herr Christian, wenn die Kirchenleitung das vorgibt, dann ist es schon gleich am Ende. Das versuchen wir erst gar nicht. Was wir aber sagen ist, es ist vielleicht ein Oberbegriff. Es ist vielleicht eine Vorstellung, die wesentliche Elemente vermittelt und die wir vielleicht auch miteinander weiterentwickeln können, sodass es dann am Ende zu dem wird, was wir alle tragen können. Es ist nichts anderes als erst einmal ein gedankliches Angebot, mit dem man dann arbeiten soll, das aber nicht vorgegeben ist. Und dass ich so verstehe, dass wir, wie gesagt, missionarischen und konziliaren Prozess darin zusammendenken und dann muss ein solches Leitbild erst erarbeitet und ausgearbeitet werden. Damit haben wir erstmal nur eine weite Überschrift und ob die dann akzeptabel und tragfähig ist, das zeigt sich dann im Prozess der Erarbeitung.
Macht das Amt des Präses eigentlich Spaß?
Sehr viel.
Beispiel?
Ach, man begegnet so vielen Menschen und es sind vielen manchmal etwas chaotischen, aber häufig auch sehr beglückenden Gesprächen und Verbindungen, also das, was ich eben gesagt habe, dass wir aus Beziehungen leben und dass diese Beziehungen uns tragen, das gilt ganz extrem für das Präsesamt. Der Präses hat ja überhaupt gar keine eigene Macht und keine eigenen Möglichkeiten. Er lebt aus den Beziehungen unserer Kirche heraus und dass mir da einfach auch aus diesen Beziehungen heraus ich Vorstellungen dafür entwickle, welche Akzente ich setze, was ich in der Öffentlichkeit sage, da spreche ich ja nun mal für die Kirche als erster Sprecher. Das ist etwas, was eine ungeheure Kraft vermittelt, was übrigens auch etwa in schwierigen persönlichen Situationen einem durchaus auch trägt und hilft. Also wie viele Menschen jetzt um die Krankheit unserer Tochter wissen und mir das sagen und ansprechen und für uns beten. Das ist unglaublich tragend. Das ist ein sehr schönes Amt, weil es ein Beziehungsamt ist. Eins, das von Beziehung lebt, auf Beziehung angewiesen ist.
Sie stehen vor der Wiederwahl. Sie gehen weiter wie bisher oder gibt es noch irgendein Plus, ein neues Hauptziel, was Sie sich vorgenommen haben?
Ja, also morgen soll gewählt werden. Heute Nachmittag stelle ich mich vor. Wir warten mal ab, was dabei rauskommt. Falls es weitergeht, dann will ich natürlich in dieser Kontinuität arbeiten, in der ich bisher gearbeitet habe. Mir wird es darum gehen, dass wir erstens diese nötigen Veränderungsprozesse innerhalb unserer Kirche so hinkriegen, dass unsere Kirche erkennbar Kirche Jesu Christi bleibt. Also nicht ein Verein ist, der für sich selber da ist, sondern der zum Dienst an den Menschen da ist und der zum Dienst an Gott da ist. Diese beiden Dinge, das muss erkennbar bleiben und das wird mein Anliegen sein. Das Zweite ist, angesichts der Veränderung in unserer Gesellschaft und in der Welt möchte ich die Lebensdienlichkeit des Evangeliums, die möchte ich deutlich sagen, betonen, für sie eintreten, für sie werben und da, wo man materiell etwas organisieren muss und kann, auch das tun. Natürlich mit vielen anderen zusammen. Ich bin sicher, dass ich mit dem Bruder Becker aus dem Diakonischen Werk jemanden habe, mit dem ich da gut zusammenarbeiten kann. Ich bin sicher, dass das für die hauptamtlichen Mitglieder der Kirchenleitung gilt, für unsere Ämterwerke und Einrichtungen. Das ist ja nicht eine Sache, die ich alleine machen kann, aber ich kann das, manches für alle dann in eine gemeinsame Sprachform bringen.
Wäre es eigentlich praktischer, Sie hätten den Titel Bischof, dann wüsste jeder, wer Sie sind?
Praktischer im Sinne der öffentlichen Kommunikation vielleicht. Aber der Begriff Präses bringt schon sehr richtig zum Ausdruck, wovon dieses Amt lebt und welche Aufgaben dieses Amt hat. Mhm. Es lebt, Präses heißt ja der Vorsitzende der Synode, es lebt also daraus, dass wir in synodalen Prozessen Meinungsbildungen vorantreiben und diese Meinungsbildung dann mit Hilfe des Präsesamtes kommunizieren in die Kirche und in die Öffentlichkeit hinein. Und das ist insofern völlig richtig.
Dankeschön.
Bitte.
Merci vielmals.
Ja, bitte. Ich hoffe, ihr könnt was Vernünftiges damit anfangen.
Dankeschön.
Ich finde es ja vernünftig.